Stellt euch mal eine gefährliche Küste vor. Ich habe diese Allegorie gerade heute Morgen gelesen. Habe mich gerade sehr beschäftigt. So eine gefährliche Küste. Und vor dieser gefährlichen Küste kommen täglich Menschen wie ums Leben oder in arge Seenot. Und da gibt es ein paar mutige Menschen, die sagen sich, das kann doch nicht sein. Und sie beginnen, diese Menschen zu retten, dort auf dem Wasser. Sie nehmen sie zurück in die Base, pflegen sie. Und das begeistert ganz viele Leute, die sich da anschließen und die auch dabei sind, die Geld geben, die mittragen, die das genial finden. Schritt für Schritt wird diese Base zu einem Clubhaus. Immer weniger Menschen haben Bock, auch wirklich aufs Wasser zu gehen, denn man hat es kuschelig in diesem Clubhaus. Da sagen sich ein paar Mutige, das darf nicht sein. Und sie gründen ein paar Meter daneben eine neue Rettungsstation. Doch schon nach ein paar Monaten ist auch dort ein Clubhaus. Und wenn man heute an dieser Küste entlang geht, dann sieht man viele wunderbare Clubhäuser, aber fast niemanden mehr, der hinausfährt, um Menschen zu retten. Nehme an, ihr versteht die Allegorie. Gemeinde als Clubhaus oder als Rettungsstation. Und ich möchte mir kein Urteil anmaßen über die verschiedenen Gemeinden in unserem Land. Ich möchte bei solchen Dingen immer bei mir beginnen. Mich selbst herausfordern lassen oder dort, wo ich auch verantwortlich bin. Und deshalb meine Frage heute zu Beginn, ist die FWG Aarau ein Clubhaus oder eine Rettungsstation? Die Antwort überlasse ich euch. Nur etwas möchte ich zu bedenken geben. Jede Gemeinde hat den Hang, sich zu entwickeln von einer Rettungsstation in ein Clubhaus. Oder man könnte auch sagen, wir als Menschen, als Gläubige haben wieso den Hang, uns zu entwickeln von Sündern zu Pharisäern. Eine Gemeinde hat den Hang, sich von Gnade zu Wahrheit zu verschieben. Ich bin seit letztem Sommer in den Bibelseminaren auf Themen der systematischen Theologie eingegangen und ich finde diese Themen wirklich mega wichtig, auch mega spannend. Aber nach dem letzten Abend über das tausendjährige Reich habe ich mir gedacht, so Matthias, jetzt musst du mal die spannende Ebene der Theorie wieder verlassen und mal wieder richtig in die Praxis kommen. So von einer zweitrangigen Frage, zumindest so ist das in meinen Augen, zu einer erstrangigen Frage. Und deshalb möchte ich heute mal wieder einfach einen Text mit euch betrachten. Ein Bibeltext und über die Gemeinde sprechen. Es gibt in meinem Leben wahrscheinlich kaum etwas, was mich mehr begeistert wie Gemeinde. Und deshalb werde ich jetzt mit voller Begeisterung mit euch über das Thema Traum von Gemeinde sprechen. Zuerst habe ich gedacht, ich sage diesem Bibelseminar so mein Traum von Gemeinde, aber eigentlich geht es nicht um meinen Traum. Mein Traum ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist Gottes Traum von Gemeinde. Und so lesen wir gemeinsam Epheser 4 ab Vers 7. Epheser 4 ab Vers 7. Ihr dürft gerne in eurer eigenen Bibel mitlesen oder auch eingeblendet. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, das heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke. Wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Paulus macht in diesem Abschnitt deutlich, dass jeder ein Teil des Ganzen ist. Jeder von uns meint jeden einzelnen Christen. Theologisch ist es ja so, dass wenn wir Menschen umkehren, wenn das auch Bekehrung, eine Wiedergeburt erlebt, dann kommt der Heilige Geist und fügt diesen Menschen nach 1. Korinther 12 in den Leib Christi ein, in die Gemeinde. Und deshalb gilt, es gibt kein Christsein ohne Gemeinde. Rick Warren, ich werde ihn heute wahrscheinlich zweimal zitieren, hat ein geniales Zitat dazu gemacht. Er schreibt, ein Christ, der getrennt von einer Gemeinde lebt, ist wie ein Fußballspieler ohne Mannschaft, ein Soldat ohne seine Einheit, ein Tuba-Spieler ohne ein Orchester, ein Schaf ohne Herde, ein Kind ohne Familie. Ein Christ ohne Gemeinde ist eine Waise. Ich finde das schön ausgedrückt so. Kein Christsein ohne Gemeinde. Die Bibel vergleicht die Gemeinde mit einem Körper. Das Haupt ist Jesus. Steht so hier Vers 15. Christus ist das Haupt. Weiß ich nicht, hat es jemand im Saal, der mal Latein hatte? Gut, schön. Also könnt ihr mir bestimmt sagen, was heißt denn Kopf auf Lateinisch? Kaputt, genau, sehr gut. Kaputt, und vom Wort kaputt ist das deutsche Wort Chef abgeleitet. Also, das Haupt, der Chef der Gemeinde ist Jesus. Und wir sind ganz verschiedene Glieder. Da weiß ich nicht, ob jemand von euch schon mal ein Körperteil irgendwo auf der Straße liegen gesehen hat. Ich weiß, ist ein makabrer Gedanke, aber sehr einleuchtend, oder? Also, wenn ihr jetzt nach Hause geht und dann findet ihr auf der Straße vielleicht einen Finger oder einen Arm oder ein Bein, was ist das für ein Glied? Ein totes Glied. Also ein Körperteil, das abgetrennt vom Körper ist, ist augenblicklich tot. Und genau das ist das Bild. Ein Christ, der abgetrennt von der Gemeinde existiert, wird ziemlich schnell verschrumpeln und absterben. Aber ein Körperteil, das am Leib ist, wird wachsen. Wachsen zu dem hin, der das Haupt ist. Und so wird unser Glaubenswachstum durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, zum Haupt und zu den anderen Gliedern passieren. Also wir sind alle wie irgendwie zusammengefügt. Und jetzt schreibt hier Paulus, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben. Gnade gegeben ist theologisch gesprochen ein Passivum Divinum. Ah, schon wieder Latein, he? Gar gemerkt. Das heißt, jetzt haben wir das als paar Spezialisten. Göttliches Passiv, genau, super. Also, göttliches Passiv meint, es ist nicht gesagt, wer hier gibt, aber es ist doch klar, wer es ist. Nämlich Gott gibt die Gnade. Und jetzt ist jedem von uns Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und eigentlich muss ich sagen, jeder Mensch hat doch eigentlich die genau gleich große Errettungsgnade, die er von Gott bekommt. Hier geht es jetzt aber nicht um die Errettungsgnade, sondern um die Dienstgnade. Und die ist individuell bemessen. Die Begründung dafür finden wir in Psalm 68, 19 und die Verse 8 bis 10. Finde ich kompliziert, diese Verse. Könnte man jetzt eine Stunde lang darüber philosophieren, was das genau meint. Ob dieses Hinabfahren, ob das das inkarnatorische Hinabfahren ist von Jesus oder beim Tod und so weiter. Ich finde das jetzt nicht so gewinnbringend, wenn wir uns da diese Tiefen wagen. Weil die Hauptaussage von Vers 8 bis 10 ist mega klar. Und die lautet, Jesus hat den Menschen Gaben gegeben. Das ist das, was Paulus hier begründen möchte. Jesus gab den Menschen Gaben. Und zwar nach dem Maß der Gabe Christi. Wir können nicht wählen, welche Gaben wir von Gott bekommen haben. Es gibt Gaben, da hätte ich gerne ein bisschen mehr davon. Ihr vielleicht auch. Aber wir können da nicht wählen. Gott gibt sie uns, er ist souverän. Und so haben wir alle unterschiedliche Gaben bekommen. Natürliche Gaben und auch geistliche Gaben. Das steht vor allem auch in 1. Korinther 12. Da hat der eine vielleicht die Gabe der Leitung, ein anderer die Gabe der Lehre, wieder ein anderer die Gabe der Erkenntnis, des Ermahnens, der Prophetie, der Heilungen, des Glaubens, des Dienstes und so weiter. Und diese Gaben, die da bei uns vorhanden sind, die hat der Heilige Geist so verteilt, wie er das wollte. Und zwar so, dass ein jedes Glied auf den anderen angewiesen bleibt. Und der Heilige Geist gibt Gaben, sodass niemand alle Gaben hat und auch niemand keine Gaben hat. Und so sind wir als Leib zusammengefügt, ein Glied hängt am anderen durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt. Und das Ziel ist, dass der ganze Leib wächst. Also der Abschnitt, den Paulus hier macht, hat folgende Aussage. Gott gibt einem jeden einzelnen Gaben, so wie er es möchte, und diese Gaben dienen dem ganzen Leib der Gemeinde. Ich möchte jetzt aus diesen Versen hier 4 Säulen für den Dienst der Gemeinde ableiten. Man könnte auch Römer 12 dazu noch nehmen, 1. Korinther 12. Und dann sehen wir, das Neue Testament gibt uns wie folgende Säulen für den Dienst in der Gemeinde. Die erste Säule lautet, jeder Christ ist ein Mitarbeiter. In Gottes Armee gibt es keine Freiwilligen. Gott hat uns in den Dienst gestellt. Wenn wir Christen sind, sind wir ja wie Jesus. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit es mir gut geht. Nein, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld. Oder eine andere Stelle sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Markus 10, 45. Darum, jeder Christ ist ein Mitarbeiter. Zweite Säule, jeder Dienst ist wichtig. Im Reich Gottes in der Gemeinde gibt es keine kleinen Leute und auch keine unbedeutenden Dienste. Jeder Dienst dient etwas ganz Großem, nämlich der Rettungsstation. Wir sind zur Rettung der Welt, sage ich jeweils, in diese Welt gestellt. Und nicht, dass wir selbst die Welt retten durch irgendein Weltverbesserungsprogramm, sondern weil wir Menschen zu Jesus Christus führen, der Rettung. Dadurch verändert sich alles. Manche Dienste geschehen sichtbar, andere geschehen im Hintergrund, aber alle Dienste sind gleich wertvoll. Das Dritte, wir hängen voneinander ab. Jeder Dienst ist mit anderen Diensten verknüpft. Wir müssen uns aufeinander verlassen und miteinander kooperieren. In unserer Gesellschaft gibt es 2 ganz große Werte. Der eine Wert ist Unabhängigkeit, ein 2. Wert ist Individualismus. Diese beiden Dinge passen nicht in die Gemeinde. Individualismus, Unabhängigkeitsdenken müssen durch die biblischen Konzepte der wechselseitigen Abhängigkeit und eines echten Miteinanders ersetzt werden. Wir hängen voneinander ab. Und dann die 4. Säule, mein Dienst ist Ausdruck meines Profils. Wir sind so unterschiedlich begabt. Wir haben eine solche Unterschiedlichkeit, was ich so mit dem Stichwort Herz zusammenfasse. Einen ganz eigenen Herzschlag. Du hast Wünsche, du hast Neigungen, du hast Motivationen, Interessen. Die sind vielleicht ganz anders wie diejenige Person, die neben dir sitzt. Und so die Frage ist vielleicht so, bei welcher Aktivität geht bei dir die Energiekurve wie hoch? Und wo geht sie voll ab? Und denkst, nein. Wir sind so unterschiedlich. Aber auch eine unterschiedliche Persönlichkeit. Manche von uns sind sehr introvertiert, andere extravertiert. Manche sind die Denker, andere die Fühler. Manche arbeiten am liebsten in einem Team, andere lieber als Einzelkämpfer. Wir sind so unterschiedlich in unserer Persönlichkeit. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Schulische Erfahrung, berufliche Erfahrung, geistliche Erfahrung, schmerzliche Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen und so weiter. Und ich glaube, dass die größte Erfüllung und Effektivität wir in dem Dienst finden, der am besten unseren Gaben, unserem Herzschlag, unserer Persönlichkeit und unseren Erfahrungen entspricht. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Mein Dienst ist Ausdruck meines Profils. Wenn ich jetzt also an Gemeinde denke, dann träume ich von einem Organismus, in dem jeder mit seinen Gaben dient. Jeder. Manche sagen mir, aber ich habe keine Gabe für die Gemeinde. Und da müssen wir zunächst mal beachten, nicht jede Gabe ist auch für den Aufbau gerade direkt hier. Es gibt auch Gaben, die wirken mehr außerhalb der Gemeinde. Aber meistens, wenn mir das gesagt wird, dann hängt das damit zusammen, ja, ich habe nicht mehr die Kraft, um dienen zu können. Und da müssen wir jetzt etwas unbedingt beachten. Wir dienen dem Leib nach dem Maß unserer Kraft. Das ist der Maßstab für unseren Dienst. Nicht über unsere Kraft, sondern aus der Kraft, die uns gegeben wird. Und da denke ich, dass die Kraft doch sehr unterschiedlich ist, je nach Lebenssituation. Ich meine, als ich im Teenageralter war, ich könnte euch jetzt aufzählen, was ich alles gemacht habe in der Gemeinde. Ich wurde richtig gebremst von weisen Leuten der Gemeinde, aber ich ließ mich nicht bremsen. Ich habe dann einfach außerhalb der Gemeinde ganz vieles im Reich Gottes gemacht, noch zusätzlich, als ich in der Gemeinde nicht mehr so viel tun durfte. Weil ich hatte so Energie und Motivation und so. Heute ist meine Situation ganz anders, mit 3 kleinen Kindern und ein bisschen mehr Verantwortung in den einzelnen Aufgaben. Muss man mehr fokussieren. Und dann stelle ich mir vor, irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, da würde ich gerne noch, aber irgendwie, es geht nicht mehr so. Und wisst ihr, ich glaube, dass gerade diejenigen Glieder, die so das Gefühl haben, ich habe nicht mehr so viel Kraft, genau gleich wertvolle Glieder sind. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, dass wir doch auf die besonders Acht geben sollen. Und wisst ihr, ich glaube, dass gerade auch ältere Geschwister eine unglaublich wertvolle Gabe an die Gemeinde sind. Zum Beispiel mit der Gabe der Ermutigung. Manchmal bekomme ich ein Telefon und dann ist es ein ermutigendes Gespräch. Manchmal ist es auch ein ermahnendes Gespräch. Auch das brauchen wir manchmal. Gabe der Ermutigung, trösten, ermutigen, einladen, ermahnen. Vielleicht mal ein Kärtchen schreiben. Heute vielleicht ein Mail, mündliche Worte, Gabe der Ermutigung. Ich glaube, gerade wenn man älter wird, muss man wie lernen, jetzt ist weniger mein Tun gefragt, mehr mein Sein. Ich bin und durch mein Sein bin ich wertvoll hier in der Gemeinde. Nicht mehr das Tun, sondern das Sein ist viel entscheidender. Ich bin. Gabe der Ermutigung, aber auch die Gabe der Zeit. Vielleicht, wenn man mehr Zeit hat, kann man die Zeit nutzen zum Gebet. Ein unglaublicher Liebesdienst. Beten. Und dann auch die finanziellen Gaben. Klar, ich will heute jetzt nicht zu viel über das Geld sprechen, aber ja, man kann auch mit den Finanzen einen unglaublichen Dienst bewirken. Also, erstens, wir sind Teil eines Größeren. Zweitens, schauen wir uns Vers 11 an. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Wörtlich heißt es im Griechischen, und er hat gegeben, seine Gabe. Er hat gegeben und dann kommen 5 Personengruppen. Das sind, man kann sagen, das sind so die Leiter in der Gemeinde. Diese Leiter sind die Gabe Gottes. Es steht da zuerst von den Aposteln. Jetzt die Apostel, das waren ja Menschen, die Jesus selbst erlebt haben. Augenzeugen haben eine Auferstehung von Jesus erlebt, die haben dann das Neue Testament geschrieben oder die Autorität dazu gegeben und viele Gemeinden gegründet. Diese Fundamentapostel, wie sie auch in Epheser 2,20 ja erwähnt werden, gibt es heute nicht mehr. Aber Apostel bedeutet auch Gesandter, Apostel, Post, Sendung. Apost, schnelle Sendung, nein, keine Ahnung. Also das sind ja die Gesandten, Apostello, die Gesandten. Vielleicht heute könnte man sagen, wenn es jetzt die heute noch gibt, so, das sind die Gemeindegründer vielleicht am ehesten. Oder Missionsmitarbeiter, Menschen, die wie Gemeinden gründen. Dann hat Gott Propheten gegeben. Propheten waren Menschen im Alten Testament, die sind aufgestanden, die sind aufgetreten mit dem Anspruch, so spricht der Herr, Doppelpunkt. Die haben auch das Alte Testament geschrieben oder vieles davon. Diese Fundamentpropheten, wie sie ebenfalls in Epheser 2,20 erwähnt werden, gibt es heute nicht mehr. Denn nach dem Neuen Testament soll alles geprüft werden. Alles. Aber prophetisch reden heißt ja, also Prophet heißt ja nichts anderes als Vorsagen, Prophemie, Vorsagen. Und eine prophetische Rede ist Gottes Sprechen in eine aktuelle Situation hinein. Wir denken heute beim prophetischen Reden oft an Zukunft, etwas Vorhersagen. Aber prophetisches Reden ist auch in der Bibel zum größten Teil Gottes Sprechen in die aktuelle Situation, was Vergangenes, Gegenwärtiges oder ab und zu auch Zukünftiges betreffen kann. Und ich meine, in diesem Sinn gibt es Propheten noch, also im Sinne von Gottes allgemein gültigen Ratschluss in die aktuelle Situation hineinsprechen. Ich glaube, das kann heute noch passieren. Vielleicht gerade in der Seelsorge, der Heilige Geist wie etwas aufdeckt. Vielleicht in der Predigt, wenn Gott wie durch den Prediger etwas ganz konkret anspricht in deinem Leben oder in einer allgemeinen Situation. Auch im persönlichen Gespräch, dass Gott spricht. Dann die Evangelisten. Die Evangelisten haben damals, zur Zeit des Paulus, das Evangelium verkündigt, Menschen zu einem Leben mit Jesus aufgefordert. Sie sind von Gemeinde zu Gemeinde und haben evangelisiert. Manchmal sind sie auch in einer Gemeinde geblieben. Und das erlebe ich heute noch, diese Evangelisten. Evangelisten, die von Gemeinde zu Gemeinde gehen und mal eine Vortragswoche halten. Manche bleiben auch in der Gemeinde und bauen Gemeinde auf. Evangelisten. Und dann gibt es hier die Hirten und Lehrer. Und nach meinem Verständnis sind die Hirten und Lehrer eine Personengruppe, die auch Älteste oder Aufseher genannt werden in der Bibel. Hirten und Lehrer sind die Ältesten der Gemeinde. Und jetzt kann man das noch ein bisschen aufteilen. Manche von den Ältesten sind vielleicht eher Hirten, die weiden, die leiten. Und andere sind vielleicht eher Lehrer. Als ich Pastor wurde der FWG, hat der Bund FWG gerade ein Papier ausgegeben, Pastor sein. Und da hat die Theologische Kommission wie definiert, was die Aufgaben des Pastors sind. Und es wurde darin geschrieben, der Pastor hat zwei Hauptaufgaben. Erstens leiten, zweitens lehren. Das sind die beiden Hauptaufgaben gemäß der Theologischen Kommission der FWG Schweiz. Also wir als Pastoren, und das meine ich auch die Ältesten und die angestellten Pastoren, haben die Aufgabe zu lehren und zu leiten, also weiden und lehren. Und Paulus sagt hier, diese Gemeindeleitung, wie er sie geschenkt hat, ist eine Gabe an die Gemeinde. Und jetzt, ich habe das ja nicht gewusst, was Joshua heute sagt, vorher. Also gewisses haben wir zusammen abgesprochen, aber diesen Teil nicht, als er uns da gedankt hat. Meine Frage war nämlich auch, bist du Gott dankbar für die Gaben an die Gemeinde? also für die Gemeindeleitung. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, und jetzt kommt der Dank zurück, für unsere Ältesten, vor allem auch für die ehrenamtlichen Brüder. Also ich staune, die haben alle ja solche Verantwortung noch, beruflich und familiär, und investieren so viel auch in die Gemeinde. Und was mich sehr begeistert, ist auch die Charakterstärke von jedem Einzelnen. Sich einzusetzen, auszusetzen und nicht aufzugeben. Für mich sind sie Gottes Gabe an unsere Gemeinde. Jetzt noch etwas ganz Persönliches. Ich empfinde es als Riesengeschenk, diese Harmonie in der Gemeindeleitung zu haben. Unglaublich, ich staune immer wieder. Nicht, dass wir immer gerade sofort einer Meinung wären, aber wie wir darum ringen, einer Meinung zu werden. Und da staune ich. Und manche sagen mir manchmal, ja, weißt, ihr seid zu harmonisch und so. Da denke ich mir, ja, schön, genau das möchte ich auch sein. Als ich Pastor wurde, vor 8, 9 Jahren, hat mich ein junger Theologiestudent, also er war damals ein bisschen jünger als ich, gerade begonnen mit Theologiestudieren, hat gesagt, Matthias, warum wagst du es, Pastor zu werden? All diese Streitigkeiten in den Gemeinden, diese Spaltungen. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich habe eine Grundüberzeugung. Ich glaube, wenn die Gemeindeleitung einmütig ist, gibt es keine Spaltung in einer Gemeinde. Nur Spannungen. Und das ist so meine Grundüberzeugung bis heute. Also ich glaube, eine Gemeinde spaltet sich nur, wenn die Gemeindeleitung nicht eins ist. Also ist mein, ich finde das wunderbar. Aber ich muss auch sagen, ich finde nicht nur die Ältesten ein Geschenk für unsere Gemeinde, sondern für mich sind überhaupt alle Leiter in unserer Gemeinde ein Geschenk. Denke hier an die 60-Plus-Leiter, all diese Telefonate, all diese Besuche. Ein riesiges Geschenk für unsere Senioren, gerade auch in der Corona-Zeit. Und ich denke an die Leiterinnen im Frauenfrühstück. Meine, man darf im Moment ja kein Frühstück machen, aber trotzdem dieses Anliegen für die Frauen zu spüren da, letztlich, das hat mich sehr gefreut. Für mich persönlich sind auch die IG-Leiter ein grosses Geschenk an unsere Gemeinde. Joshua hat vorher vielleicht ein bisschen übertrieben, also mir wurde es ein bisschen ungemütlich, so von wegen immer motiviert und nie, ja, vielleicht kennt er mich zu Hause nicht. Und dann manchmal denke ich, jetzt mache ich wirklich, also und so. Und dann komme ich so mit dieser Stimmung ins IG-Team und sage ja und so. Und dann sage ich, doch, das machen wir. Zum Beispiel vor Weihnachten gab es ja diese 15er-Grenze bei uns und dann habe ich gefragt, wollen wir uns über Zoom treffen oder was machen wir? Und dann alle, nein, wir besuchen jeden Einzelnen zu Hause. Oh ja, hat mich das motiviert, das vom Team so als Vorschlag zu hören. Das wurde dann ja, glaube ich, auch gemacht. Also ich habe es zumindest gemacht. Ein Riesengeschenk. Oder die CEO-Leiter, ein Geschenk für die Teenager. Die Jungschar, Kids-Treff führt, die Ameisli-Leiter, ein Geschenk für die Kinder und Eltern. Die Hauskreisleiter, die Kleingruppe. Ein Geschenk. Jeder Mitarbeiter. Wenn ich an Gemeinde denke, dann träume ich von einem Organismus, in dem Leiter sich einsetzen als Geschenk für andere. Und in der die Gemeinde dankbar ist für das, was Gott der Gemeinde geschenkt hat. Jetzt hat Gott diese Gaben der Gemeinde ja nicht gegeben, damit die Gabenträger groß herauskommen. Darum geht es ja nicht. Sondern diese Gabenträger sind dazu da, damit andere zum Dienst befähigt werden. Es steht da Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ich möchte heute wieder etwas provozieren. Nicht nur bei uns, ich glaube in ganz, ganz vielen Gemeinden gibt es Gemeindeglieder, die meinen, dass die Gemeindeleitung, die Pastoren dazu da sind, um den Gemeindegliedern zu dienen. Die Pastoren, die Gemeindeleiter sollen predigen, sie sollen lehren, sie sollen evangelisieren, sie sollen Seelsorge machen, sie sollen, für das haben wir sie ja schließlich angestellt, dass sie etwas tun. Ich glaube, das ist genau nicht das, was Paulus hier schreibt. Es ist genau nicht die Aufgabe der Pastoren und Gemeindeleitung, zu predigen, zu evangelisieren, zu lehren für die Seelsorge, sondern vor allem ist es ihre Aufgabe, oder ich muss vielleicht so sagen, es ist nicht nur ihre Aufgabe, sondern vor allem ist es ihre Aufgabe, die Gemeinde zuzurüsten, zum Predigen, zumindest für Andachten, zum Evangelisieren, jeder gemäß seinem Stil, zur Seelsorge, also zur Betreuung, zur Begleitung von Menschen. Wenn eine Gemeinde diesen Grundsatz nicht versteht, dann sind die Pastoren letztlich so wie der Flaschenhals der Gemeinde. Und eine Gemeinde kann dann nur so stark sein, nur so groß werden, wie die Pastoren Kraft haben. Kann nicht weiter wachsen. So, jetzt komme ich zum zweiten Mal zum Zitat von Rick Warren. Er ist ja Pastor einer riesigen Gemeinde. Ihr dürft über ihn und seinen Gemeindebau denken, was ihr möchtet, aber ich finde, dass er in diesem Punkt recht hat. Nämlich, dass in vielen Gemeinden die Mitglieder entscheiden, was die Pastoren umsetzen sollen. Er aber meint, dass es genau umgekehrt sein sollte. Die Pastoren entscheiden, die Gemeinde setzt um und erhält von den Pastoren die Ausrüstung für die Umsetzung. Und ich meine, genau das ist das, was Paulus hier schreibt. Die Gemeindeleitung ist da, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und wenn das passiert und die ganze Gemeinde hier mitarbeitet, dann werden drei Ziele erreicht. Das erste Ziel, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. Man könnte es also so ausdrücken, wenn die Gemeindeleitung die Gemeindeglieder gut zurüstet, dann dient das der Einheit der Gemeinde. Man könnte auch sagen, dann führt das zu einer Harmonie in der Gemeinde, zu einer Liebe. Meine Frage ist, was eint denn eine Gemeinde? In Vers 3 steht, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Der Heilige Geist, er eint. Und es ist der Glaube, der uns eint. Einheit des Glaubens. Und hier geht es um das Was des Glaubens, nicht um das Wie. Wie wir den Glauben leben, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Aber was wir glauben, ist eigentlich von der Bibel her wie festgelegt. Und ich finde es äußerst spannend, dass wir daraus folgen müssen, dass der Glaube eint, Lehre eint. Heute meinen viele, Erfahrung ist das, was uns eint. Und Lehre entzweit. Und dann einigt man sich so in Allianzen und ökumenischen Treffen und wo auch immer, wo verschiedene Gemeinden zusammen sind, einigt man sich auf das kleinste gemeinsame Vielfache des Glaubens. Und das ist meiner Meinung nach oft nicht mehr so viel. Leider. Und ich meine, die Bibel hier sagt hier etwas anderes. Was uns eint, ist nicht das kleinste gemeinsame Vielfache, sondern der Glaube, die Lehre. Lehre ist wichtig auch für die Einheit. Ich habe vor 10 Jahren im Studium eine Grafik kennengelernt und habe heute gedacht, ich möchte euch die einfach mal zeigen, weil die hat mich vor 10 Jahren so beschäftigt. Und heute finde ich sie immer noch sehr spannend. Ich habe sehr darüber nachgedacht. Ihr findet hier eingeblendet jetzt den Pendeleffekt in der Kirchengeschichte. Und das finde ich äußerst spannend, wenn man die Kirchengeschichte letzte 2000 Jahre betrachtet, dann sieht man, der Pendel ist ständig gesprungen von Betonung auf Emotion zu Betonung auf Intellekt. Es gab Zeiten, und ich sage jetzt mal, das war nicht nur in der Kirche so, sondern vielleicht die ganze Gesellschaft war so geprägt, da gab es eine unglaubliche Betonung auf Emotionen, Erlebnisse. Und dann der Pendel ging dann auf die andere Seite zum Intellekt. Dann wurde gedacht und Lehre und Lehre und Lehre. Und es wurde nicht mehr gelebt. Und dann kamen Christen und die sagten, nein, nicht nur denken, wir müssen auch handeln. Ein Beispiel mache ich hier. Wir haben die Reformation. Da wurde erkannt, hey, falsche Lehre. Es braucht wieder rechte, also gesunde Lehre. Dann die Orthodoxie. Vieles gut zusammengefasst, systematisch, theologisch. Und dann hat man sich wie ausgeruht auf dem Ruhekissen der Gnade. Und dann kam der Pietismus und man hat gesagt, so, und jetzt müssen wir wieder etwas bewegen für Jesus. Nicht nur denken, nicht nur ausruhen, sondern leben. Nicht nur Theorie, es braucht auch Praxis. Und so wurde gelebt. Ich denke hier an die Herrenhuter, an Zinzendorf, an Wesley, an ganz viele, die so richtig etwas bewegt haben auch. Und dann, was war dann der nächste Effekt davon? Also wohin ging es dann? In den Liberalismus, Bibelkritik. Wenn die Emotionen unglaublich stark betont werden, ist die Folge davon oft Bibelkritik. Weil man kennt die Bibel nicht mehr, der nächsten Generation. Man lebt jetzt, aber man vergisst die Lehre. Und ich habe dann mir so überlegt, vor 10 Jahren, als ich diese Grafik so kennengelernt habe im Studium, wo sind wir im Moment als Christen, als Freikirchen? Wir sind im Moment, auch gesellschaftlich, so meine ich, in einer Zeit, die sehr emotional ist. Viel Erlebnis, viel Schau, viel Emotionen, die ganz wichtig sind. Und was ist der nächste Schritt, gerade auch in den Gemeinden, bei jungen Menschen? Wohin entwickelt sich die nächste Generation? Vor 10 Jahren habe ich in diesem Neujahrslager, als ich darüber gesprochen habe, eine gewagte Aussage gemacht. Die erinnere ich mich heute ab und zu noch. Ich habe gesagt vor 10 Jahren, dass in 10 Jahren, und für mich war das einfach eine ganz, ganz lange Zeit noch, also heute, in 10 Jahren, denke ich, werden junge Christen entweder ein neues Bedürfnis nach gesunder Lehre haben oder sie werden sich interessieren für Bibelkritik oder Jesus auch absagen. Und wenn ich jetzt so schaue, dann habe ich den Eindruck, dass genau das passiert. Ich erlebe junge Menschen, die ein unglaubliches Bedürfnis haben. Unsere Sommerbibelschule ist immer ziemlich gut besucht, auch von jungen Menschen. Andererseits beschäftigt mich aber, dass ganz viele junge Menschen aus Freikirchen heute so begeistert sind von Dingen wie Worthaus oder von RefLab, von Hossa Talk und all diese Dinge. Wenn euch das jetzt nicht sagt, dann einfach, weil wir hier in einer wunderbaren FEG sind. Aber ich bin zutiefst leider davon überzeugt, dass in den kommenden Jahren ein Bruch durchgehen wird durch Gemeindeverbände, durch Gemeinden und es Spaltungen gibt zwischen theologisch konservativen, sag mal bibeltreuen Gemeinden und liberalen Gemeinden. Eine Frage, was sich das vor allem zeigt, ist die Frage der Homosexualität. Aber das ist nur der, sag mal, die Speerspitze. Mein Anliegen ist deshalb auch für unsere Gemeinde eine tiefe biblische Lehre, die in die Praxis führt, die angewendet wird. Also, erstes Ziel, Einheit des Glaubens. Zweites Ziel, Erkenntnis des Sohnes. Wenn eine Gemeindeleitung gut zurüstet, dann werden Menschen Jesus erkennen. Das muss immer das Ziel sein. Dass Menschen Jesus erkennen. Immer besser kennenlernen. Und das dritte Ziel ist der vollkommene Mann oder vollkommene Mensch. Das volle Maß der Fülle Christi. Das Ziel der Zurüstung ist, dass jeder einzelne Gläubige ein reifer Gläubiger wird. So richtig erwachsen im Glauben. Das nächste soll ich glaube überspringen aus Zeitgründen. Genau. Wenn diese drei Ziele erreicht werden, dann bewirkt das, dass wir nicht mehr von jedem Wind einer Lehre umhergetrieben werden. Es gibt zwei Dinge gemäß Paulus, die sind sehr leicht beeinflussbar. Das eine sind Wellen, braucht ein bisschen Wind. Und das zweite sind Kinder. Wenn ihr Kinder habt, im kleineren Alter so, oder jüngeren Alter, kleine Kinder wie wir, euch sind die beeinflussbar. Hoi, hoi, hoi. Ich habe gerade heute erzählt, wie wir die manipulieren. Du musst nur mal sagen, wer ist der Erste? Zack, rennen sie los. Leider funktioniert es nicht immer, dass sie immer gerade so gehorchen, aber sie sind doch ziemlich beeinflussbar. Aber ich glaube, das wird dann mit der Zeit wieder ein bisschen anders. Und das ist auch so bei Gläubigen, die noch im Kleinkindalter des Glaubens sind, die alles aufsaugen und alles glauben, was man ihnen da sagt über die Bibel. Und Paulus sagt, die Zurüstung soll dazu dienen, damit die Gläubigen Irrlehren erkennen können. Nicht von jedem Wind einer Lehre so sich umhertreiben lassen, sich verführen lassen. Die Frage ist, wann können uns Irrlehren denn täuschen? Und die Antwort ist, wenn wir das Original nicht kennen. Man muss nicht jede Irrlehre kennen, um sie als Irrlehre erkennen zu können. Ich staune manchmal, gewisse Gläubige haben sich wie zur Aufgabe gemacht, Irrlehren zu entdecken. Ich habe ein anderes Ziel. Ich möchte lieber das Original besser kennenlernen. Denn beim Falschgeld ist es ja auch nicht so, dass man jede Blüte kennen muss, um zu erkennen, was echtes Geld ist und was nicht. Man muss nur wissen, wie echtes Geld aussieht. Und es reicht, wenn wir die Bibel kennen, immer noch tiefer und noch tiefer, um Irrlehren zu erkennen. Das Original ist wichtig. Jetzt, wenn wir das so uns anschauen, was hier steht, finde ich das sehr paradox, was Paulus hier schreibt. Er schreibt, hey, liebe Gemeinde, Gott hat euch Autoritäten gegeben, damit ihr mündig werdet. Viele Menschen haben ja heute den Eindruck, je unabhängiger ich bin, je weniger Autoritäten ich habe, desto mündiger bin ich. Die Bibel sagt, nein, wir brauchen Autoritäten, um mündig zu werden. Ich finde das mega spannend. Das ist übrigens überall so im Leben. Wir brauchen gute Eltern, um mündig zu werden. Gute Leiter, gute Lehrer. Eltern, Lehrer, Leiter, die es sich zur Aufgabe machen, Menschen in die Mündigkeit zu führen, nicht von sich selbst abhängig zu machen. Gute Autoritäten sind Autoritäten, die unter der Autorität Gottes stehen. Das ist also mein Traum von Gemeinde. Menschen, die zunehmen in der Liebe, Menschen, die zunehmen im Ähnlichwerden von Jesus, Menschen, die zunehmen in der gesunden Lehre, mein Traum von Gemeinde. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, aber Matthias, was hat jetzt das mit der Rettungsstation zu tun? Das ist ja alles Aufbau, Gemeindeaufbau. Man nennt das intrinsische Wachstum der Gemeinde, so das innere Wachstum. Und ich möchte euch zum Schluss noch auf eine ganz spannende Studie aufmerksam machen. Die wurde vor 15 Jahren gemacht, ich glaube mit 200.000 Menschen, in x 10.000 Gemeinden oder so. Riesige Studie. Man hat da das Glaubenswachstum der Gläubigen weltweit untersucht. Und man hat entdeckt, dass Menschen wie in unterschiedlichen Stadien sind im Glauben. Manche entdecken den Glauben erst, andere wachsen im Glauben, wieder andere haben eine enge Beziehung zu Christus. Aber das Ziel ist, dass jeder Gläubige Christus als Lebensmittelpunkt hat. Das ist das Ziel. Und jetzt hat man festgestellt, dass diejenigen Menschen, die sagen, Jesus Christus ist mein Lebensmittelpunkt, arbeiten mehr in der Gemeinde mit, spenden mehr und evangelisieren mehr, wie diejenigen, die das nicht von sich behaupten. Und deshalb gilt, wenn in einer Gemeinde die Gläubigen zugerüstet werden, dann dient das nicht nur der Liebe, der gesunden Lehre, der Heiligung, sondern auch der Evangelisation. Armin Nauerhofer hat einen Satz mal uns mitgegeben im Studium. Er hat gesagt, das Evangelistischste, was eine Gemeinde tun kann, ist, die Gläubigen zu geistlicher Reife zu führen. Ich finde, das hat etwas wirklich. Das Evangelistischste, was eine Gemeinde tun kann, ist, die Gläubigen zu geistlicher Reife zu führen. So stelle ich mir also Gemeinde vor. Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, die im Glauben wachsen wollen, die ihre Gaben in die Gemeinde investieren und die überall dort, wo sie sind, beginnen, einen Unterschied zu machen. Ich mache zum Schluss noch beten. Jesus, ich bin nach wie vor begeistert von Gemeinde, begeistert auch von dir, von dem großen Auftrag, den du uns gegeben hast. Und mein Traum, mein Wunsch für unsere Gemeinde ist, dass wir das, was hier steht, leben. Dass wir erleben dürfen, wie Menschen, die begabt sind, diese Gaben für dich investieren. Dass wir erleben dürfen, wie Menschen, die zum Glauben kommen, zugerüstet werden. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinde auch aufgebaut wird, gesund, gesünder wird, dass wir zunehmen dürfen in der Liebe, dass wir zunehmen dürfen, dass wir immer ähnlicher werden wie du und dass wir auch erleben, wie die Gemeinde reifer wird, was geistliche, gesunde Lehre anbelangt. Und mein Wunsch ist, dass wir immer wieder erleben, wie Menschen gerade durch uns Hoffnung bekommen in alle Ewigkeit. Amen.